ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über die jeweils aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg, über die politischen Bemühungen, ihn zu beenden und auch über angrenzende Themen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Ja, tut mir leid, das will ich Ihnen auch nochmal sagen, dass wir die letzte Folge aus technischen Gründen kürzen mussten. Ich hatte das den Hörerinnen und Hörern vor der letzten Folge schon kurz erläutert und ich hoffe, dass heute nun alles rund läuft. Zumindest muss das Ergebnis dann am Ende technisch rund sein. Zwischendrin hakelt es ja oft mal ein bisschen, aber das sollte dann in der finalen Fassung nicht mehr zu hören sein. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes und vielen Dank, Herr Bühler, dass Sie da entspannt mit dem Problemchen umgehen. Wir versuchen mal heute was, Neues. Wegen der aufwendigen Post-Production kommt es ja vor, dass der Podcast weitaus später am Tage erscheint, als wir es gerne hätten. Deswegen teilen wir ihn jetzt von vornherein. Wir machen also quasi zwei Folgen. Die erste Folge in der Woche wird sich in der Regel mit der aktuellen militärischen und politischen Situation beschäftigen. Die zweite Folge, die wir dann gleich einen Tag später hinterher schieben, hat dann noch ein oder zwei spezielle Schwerpunkte. Auf die aktuelle Lage gehen wir für die jeweils laufende Woche dann aber nicht nochmal ein. In dieser Woche sieht das wie folgt aus. Heute am Dienstag also die aktuelle Lage plus aktuelle politische Entwicklungen. Morgen am Mittwoch besprechen wir das Thema Venezuela, was wir ja eigentlich schon letzte Woche machen wollten. Aufzeichnungszeit für diese Folge, die hat die Nummer 302, ist Dienstag, der 13. Januar 2026. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Und ich hatte gesagt, technisch soll es einwandfrei sein. Manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Vielleicht haben Sie das gehört. Im Hintergrund gab es so ein paar Kratzgeräusche. Wir haben es zwischenzeitlich jetzt versucht, mal zu eruieren, was das ist. Wir kriegen es nicht raus. Herr Bühler ist in seiner Wohnung und wir können es nicht beheben. Wir hoffen, dass es jetzt in dem Moment, wo Ruhe ist, auch so bleibt, wie es jetzt ist. Aber wenn es wiederkommt, tut uns leid. Wir können deswegen die Aufzeichnung erst nicht nochmal verschieben. Also, fangen wir dennoch an. Herr Bühler, ein Datum fand ich dieser Tage bemerkenswert. Oder besser ein Vergleich. Ich glaube, das habe ich am Sonntag irgendwo gelesen. Mittlerweile dauert der Ukraine-Krieg länger als der sogenannte Große Vaterländische Krieg. Der ging von 1941 bis 1945. In dieser Zeit ist die Rote Armee damals nach Berlin marschiert. Da war dann auch der Zweite Weltkrieg zu Ende. Sicher, das waren völlig andere Zeiten, eine völlig andere Lage, aber das zeigt doch einmal mehr, welche Dimension dieser Krieg in Putins Kopf haben muss, also welcher Fanatismus dahinter stecken muss, wenn man diese militärische Spezialoperation so lange führt und sich anschaut, was sie bis jetzt eigentlich gebracht hat.
Also der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert in der Tat seit der Invasion 2022, das muss man vielleicht dazu sagen, nun schon länger als der Krieg Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion. In dieser Zeit hat Russland keines seiner vor 4 Jahren postulierten politischen Kriegsziele erreicht. Also Demilitarisierung, Denazifizierung, das Codewort für die Absetzung der Regierung und die Beseitigung einer angeblichen Bedrohung der russischen Sicherheit durch die NATO. Das waren ja die drei politischen Ziele. Das Gegenteil ist in Teilen der Fall. Die Ukraine ist heute ein hochgerüstetes Land, das die Erreichung dieser Ziele bis auf Weiteres unwahrscheinlich macht. Die Ukraine ist immer noch ein souveränes Land und die NATO ist durch den Beitritt Finnlands und Schwedens sowie durch die beschlossenen Abschreckungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Modernisierung und Aufrüstung ihrer Streitkräfte stärker geworden denn je, beziehungsweise ist noch in Teilen auf dem Weg dazu, was die Aufrüstung angeht. Die stolze Schwarzmeerflotte der Russen ist mehr oder weniger zerschlagen. Der Krieg hat immense Verluste für die Russen gebracht. Die Ukrainer sprechen von 1,2 Millionen getöteten und verwundeten Soldaten. Lass uns da ein bisschen was abziehen davon, aber es sind immer noch unglaublich viele, die dort geopfert worden sind von Putin. Unmengen von zerstörten Militärgerät. Der Mythos der russischen Waffen ist so beschädigt, dass sich Länder wie Indien jetzt auch überlegen, ob sie weiterhin russische Waffen kaufen oder auf andere Länder wie Deutschland, Stichwort U-Boote, übergehen. Die wirtschaftliche Lage, da brauche ich nichts zu sagen, die ist schlecht in Russland. Das internationale Ansehen ist nicht etwa gestiegen, sondern es ist gesunken. Russland kann sich nur auf die Länder China, Indien abstützen. Venezuela, müssen wir sehen, wie das weitergeht. Sie haben im Jahr 2025 nur 0,7% des Territoriums der Ukraine gewonnen. Gleichzeitig aber die höchsten Verluste in diesem Krieg erleiden müssen. Sie halten jetzt 19% des Territoriums. 22 war es im April nach den schnellen Vorstößen noch 30%. Wenn man das so betrachtet, was für eine Bilanz, was für eine miserable Bilanz, die der Kriegsherr Putin zu verantworten hat.
Wir können es ja gleich noch ein bisschen konkreter machen, indem wir auf die aktuelle Lage schauen. Vielleicht, Herr Bühler, da wieder ein kurzer Überblick zu Beginn.
Also da gibt es wenig Veränderungen in den letzten Tagen. Der Winter mit seinen jetzt eiskalten Temperaturen macht ganz offenbar beiden Seiten zu schaffen. Die Bevölkerung leidet aber insbesondere unter den Luftangriffen auf die Infrastruktur, auf die Energieinfrastruktur, die gerade in Kiew großflächige Stromausfälle und Stromabschaltungen zur Folge hatten. An der Front gibt es wenig Bewegung, aber die Kämpfe gehen weiter. An der Verhandlungsfront gibt es ebenso wenig Bewegung. Da müssen wir mal sehen, da werden wir später noch drauf eingehen.
Dann will ich heute mal mit den Luftangriffen beginnen, Herr Bühler. Vielleicht auch wieder mit den russischen zunächst. In den letzten Tagen haben wir ja quasi erfahren, warum die Russen in der Woche davor sich eher zurückgehalten hatten.
Ja, das war der Angriff am 9.1. in der vergangenen Woche. 242 Drohnen wurden eingesetzt und 36 Raketen und Marschflugkörper. Und das war in der Nacht zum 13.1., also zum heutigen Tag. Hier sind 293 Drohnen eingesetzt worden und insgesamt 25 Raketen und Marschflugkörper. Was interessant ist eigentlich an diesen Zahlen, ist die verhältnismäßig geringe Anzahl von Drohnen im Vergleich zu anderen massiven Angriffen. Da waren das ja 500, 600 Drohnen. Also die Russen haben ein Problem im Nachschub von Drohnen. Das, glaube ich, kann man jetzt nach 2-3 Wochen dieses Musters deutlich sagen.
Was waren denn die wesentlichen Auswirkungen dieser massiven russischen Angriffe?
Also zunächst zum 9.1., da war der Schwerpunkt bei Kiew, also die Stadt Kiew ist dort massiv getroffen worden. Zwei große Wärmekraftwerke oder die zwei großen Wärmekraftwerke schlechthin in Kiew mussten den Betrieb einstellen. Insgesamt waren 400.000 Haushalte ohne Strom und das vermutlich 2 Tage lang, mit Sicherheit aber 1 Tag lang für alle und dann wurden sie schrittweise wieder ans Netz gebracht. 4 Tote hat es gegeben in dieser Nacht in Kiew und etwa 25 Verletzte. In der gestrigen Nacht war der Schwerpunkt bei Kharkiv. Dort wurden getroffen, aber das sage ich jetzt mit allem Vorbehalt, weil es ja noch ganz frische Meldungen sind, ein Kindersanatorium in der Nähe von Kharkiv. Dann gab es Angriffe auf Odessa mit Verletzten auch. In Kharkiv gab es 4 Tote bisher und 6 Verletzte. In Odessa wurden Wohngebäude angegriffen, ein Krankenhaus auch, ein Kindergarten, eine Schule. Und der letzte Schwerpunkt heute Nacht war Kiew. Dort haben die Russen mit ballistischen Raketen die Stadt angegriffen.
Der Bürgermeister von Kiew, der hat ja die Einwohner seiner Stadt zwischenzeitlich aufgerufen, Kiew zu verlassen, wenn sie denn anderweitig unterkommen können, also dort, wo Strom und Wärmeversorgung vielleicht noch funktionieren. Wer jetzt nur Überschriften liest, der hat den zweiten Halbsatz möglicherweise nicht ganz mitbekommen. Also für den las ich das vielleicht so, dass Klitschko generell zur Flucht aus der Stadt aufgerufen hatte, aber das ist ja nicht der Fall, ne?
Nein, das ist nicht der Fall. Er hat auch die Menschen aufgefordert, temporär die Stadt zu verlassen und nicht dauerhaft.
Aber letztlich ist das ja auch nicht viel mehr als ein, ich sag mal, Verzweiflungsaufruf, zwar aus Sorge gemacht, aber man kann ja nirgendwo im Lande sicher sein. Ne? Also dass es plötzlich für Stunden, Tage oder vielleicht Wochen kalt wird in der Wohnung, das kann ja überall im Lande passieren.
Ja, aber der Schwerpunkt der Angriffe, der liegt eben bei den großen Städten um dort. Und das ist ja das Perfide daran, die größte Wirkung zu erzielen. Diese strategischen Luftangriffe haben ja den Zweck, die Bevölkerung kriegsmüde zu machen. Auf dem Land ist die Bedrohung nicht so groß, allerdings auch nicht der Schutz durch Luftabwehrsysteme. Das muss man natürlich auch sagen.
Insoweit könnte man ja vielleicht auch den Einsatz dieser Oreschnik-Rakete als Warnung an die Bevölkerung verstehen. Immerhin schlug die ja in der Region Lviv ein, also in der Westukraine. Oder werten Sie das eher als politisches Zeichen an den Westen? So nach dem Motto, also wenn wir wollen, dann können wir die Rakete auch noch 100 Kilometer weiter fliegen lassen, mindestens, dann schlägt sie halt in Polen ein. Also zumindest benutzt ja der allseits bekannte Medvedev diesen Raketenangriff für seine verbalen Ausfälle gegenüber dem Westen.
Ja, also in der Wirkung, glaube ich, ist es beides. Natürlich hat der zweite Einsatz dieser Mittelstreckenrakete auch Wirkung auf die Bevölkerung. Aber ich glaube, Sie haben recht, die Absicht war ganz offensichtlich, Wirkung auf die Europäer zu erzielen. Insbesondere nach dem Beschluss von Paris, europäische und amerikanische Soldaten zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Rahmen von Friedensverhandlungen in die Ukraine zu entsenden oder mindestens erstmal bereitzustellen.
Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Sätze zur Oreschnik selbst sagen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, ist aber schon eine Weile her. Der bislang einzige Einsatz dieser Rakete, das hatten Sie gerade schon angedeutet, als Sie gesagt haben, das war der zweite. Dieser bislang einzige Einsatz, der, wie gesagt, war im November 2024, dieser Tage nun der zweite. Was ist denn über diese Rakete bekannt?
Also da ist nicht sehr viel bekannt, das muss man gleich vorweg sagen. Das ist eine Mittelstreckenrakete, das steht fest. Sie ist vermutlich eine Weiterentwicklung einer vormals Interkontinentalrakete. Es sind zwei Tests bekannt und eben dieser eine Testeinsatz, würde ich mal sagen, in Dnipro im November 2024. Die Mittelstreckenrakete hat eine Reichweite bis zu 5000 Kilometer. Sie hat, und das ist das Besondere, 6 Wiedereintrittsflugkörper. Also wenn sie in die Erdatmosphäre wieder eintritt, dann stößt sie 6 Flugkörper aus, von denen jeder nochmal 6 Gefechtsköpfe tragen kann. Das heißt, man hat also nicht nur einen Gefechtskopf, sondern die Rakete hat 6x6, also 36 Gefechtsköpfe.
Es war ja in vielen Beiträgen und Artikeln die Rede von einer Hyperschallrakete. Ist diese Charakterisierung wirklich wichtig und notwendig oder schreibt man das, weil man die Meldung vielleicht auch noch ein bisschen aufblasen will? Ich meine, wenn die Rakete im Endanflug, so Mach 10 oder Mach 11 fliegt, dann tut sie doch nur das, was eigentlich die meisten Mittelstreckenraketen tun. In diesem Sinne sind doch eigentlich alle Mittelstreckenraketen auch Hyperschallraketen oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Nee, haben Sie nicht. Also da gibt es Grauzonen und Hyperschall, das hört sich natürlich besser an. Hyperschallwaffen sind per Definition Raketen, die Geschwindigkeit oberhalb von Mach 5, also fünffacher Schallgeschwindigkeit, erreichen können. Und das ist eben wichtig, dieses und im Gegensatz von ballistischen Raketen während des Fluges lenkbar sind. Also eine ballistische Rakete fliegt auf einer parabelförmigen Flugbahn, ist also berechenbar und das erleichtert die Bekämpfung. Die Oreshnik ist eine ballistische Rakete, die allerdings in der Abwärtsbewegung sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht durch die hohe Flughöhe. Also die erreicht zehnfache Schallgeschwindigkeit und wird deshalb von den Russen als Hyperschallrakete bezeichnet. Die kleinere Kurzstreckenrakete Iskander, die sie ja ständig einsetzen, die hat auch eine hohe Endgeschwindigkeit von mehr als Mach 6. Also es ist auch Hyperschall, aber dennoch, sie bleibt eine ballistische Rakete. Sie hat eine Flughöhe von etwa 50 bis 100 Kilometern.
Und so stellt also die Oreshnik ziemlich hohe Anforderungen an die entsprechende Flugabwehr. Ist denn diese Rakete mit den Patriot-Flugabwehrsystemen oder den SAMP-T zu bekämpfen und abzuschießen? Also wenn die Flugabwehr dann richtig steht beziehungsweise überhaupt vorhanden ist, oder sind dafür solche Systeme wie beispielsweise Arrow 3 notwendig, von denen ja die Bundeswehr mittlerweile auch wohl eines in Betrieb hat?
Also die Flughöhe dieser Oreshnik-Rakete, die liegt oberhalb von 300 Kilometern bis 800 Kilometer etwa, schätzt man. Fliegt also teilweise im Weltraum, im Gegensatz zu dieser Iskander, da hatte ich gerade die Flughöhe auch genannt. Über die Oreshnik ist ja noch nicht so viel bekannt. Die zwei Einsätze in der Ukraine werden aber helfen, dass mehr Parameter der Rakete bekannt werden, die dann für die Bekämpfung genutzt werden können. Man kann davon ausgehen, dass diese beiden Einsätze ganz genau ausgewertet werden. Man erkennt ja den Abschuss einer Mittelstreckenrakete aus dem Weltraum über Satelliten, entsprechende Satellitensensoren. Und man kann die Flugbahn mit Radarsatelliten oder auch bodengestützten Systemen aufnehmen und dann eben auswerten. Die Arrow 3, die die Bundeswehr von Israel gekauft hat, die ist speziell für solche Waffen optimiert. Das heißt Bekämpfung von Raketen oberhalb von 100 Kilometern Flughöhe. Also ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, es hat ja noch niemand probiert, aber ich gehe davon aus, dass die Arrow 3 diese Oreshnik auch bekämpfen kann. Wenn sie denn gut positioniert ist, ja. Also das Arrow-System und die Rakete im richtigen Moment auch getroffen wird.
Und die Eingangsfrage war nach dem Patriot und den SAMP-T-Systemen. Schaffen die das eventuell auch?
Also da wäre ich noch vorsichtiger als bei der Arrow. Auch das ist noch nicht probiert worden. Aber letztlich, wenn die Positionierung der Systeme so ist, dass sie in einer entscheidenden Phase die Rakete treffen kann, wenn sie etwas tiefer ist, trotz der hohen Geschwindigkeit, dann kann man sich das vorstellen. Aber das muss sehr schwer sein. Vielleicht ist es auch unmöglich. Ich muss da ein bisschen ausweichen, weil man es wirklich nicht sagen kann.
Nun war es ja beim ersten Einsatz der Oreshnik im November 24 so, dass da zwar einige Sprengköpfe eingeschlagen sind, die Schäden aber, die entstanden sind, die wurden allein durch die kinetische Energie der Sprengköpfe verursacht. Also wie schon gesagt, zehnfache Schallgeschwindigkeit. Und zwar nur durch die kinetische Energie, weil kein Sprengstoff mitgeführt wurde. Die Bilder, die angeblich den zweiten Einsatz zeigen, die lassen vermuten, Herr Bühler, dass auch diesmal kein Sprengstoff im Spiel war. Oder sehen Sie das anders?
Nein, das sehe ich nicht anders. Aber zunächst nochmal zu dem ersten Einsatz. Soweit ich mich erinnern kann, war da schon klar, dass sechs Wiedereintrittskörper verwendet worden sind, die jeweils sechs Attrappen getragen haben. Das heißt, es sind 36 Einschlagstellen gezählt worden. Von dem zweiten Einsatz gibt es Bilder im Internet und da wird klar, dass dort kein Sprengstoff verwendet worden ist. Sonst könnte man größere Explosionen auch sehen. Das war aber nicht der Fall.
Dann ist die Frage, warum setzen denn die Russen keinen Sprengstoff ein auf diese Rakete? Ich meine, man hat ja sonst keine Skrupel.
Ja, genau, das ist die Frage. Also auch da habe ich keine endgültige, abschließende Antwort. Ich kann mir vorstellen, dass der Entwicklungsstand der Rakete noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass das möglich wäre. Es ist ja ein enorm kompliziertes, komplexes System, auch teures System. Und offensichtlich ist man noch nicht so weit, dass man sie tatsächlich zu einem scharfen Einsatz bringen kann.
Noch eine Nachfrage, inwieweit ist das für die Russen eigentlich auch ein Wagnis, so ein Ding einzusetzen? Ich meine, das ist, wie gesagt, in der Region Lviv runtergegangen, das Geschoss. Können die Russen sich sicher sein, dass sie nicht doch weiterfliegt?
Also die hat ein satellitengestütztes Navigationssystem, soweit ich weiß. Also die kommt schon da runter, wo man es haben will, okay. Hat allerdings einen großen Streukreis. Das ist mittlerweile auch bekannt durch den ersten Einsatz in Dnipro. Und hat aber eben dafür 36 Sprengköpfe. Und das ist wie Streumunition im Grunde genommen. Hat also einen größeren Kreis. Ich meine, es ist so über 200 Meter. Aber ein versehentlicher Schuss nach Westen, das ist nicht vorstellbar.
Dann das vielleicht zum Thema Oreschnik. Bezüglich der Russen noch eine Frage zu Drohnen, Herr Bühler. Angeblich haben die Russen wohl auch eine neue Drohne, die Geran 5, eingesetzt. So meldet zumindest der ukrainische Militärgeheimdienst. Was ist denn an dieser Drohne neu gegenüber denen, die die Russen bislang aufgeboten haben?
Naja, diese Geran 5 ist eine Weiterentwicklung einer iranischen Drohne. Die heißt Kara-Drohne. Diese Drohne ist eine wiederverwendbare Drohne. Sie wurde ursprünglich zur Zieldarstellung genutzt, also um Flugabwehreinheiten zu trainieren, die am Boden dann diesen Flugkörper auffassen, ihn mit Radar verfolgen und sogar, weil sie ist er nicht bemannt, sogar mit Waffensystemen auch bekämpfen können. Wenn dieser Flugkörper nicht zerstört wird, dann landet er an einem Fallschirm in dem vorgesehenen Zielgelände und kann also dann wiederverwendet werden. Das ist die ursprüngliche Zielsetzung. Jetzt hat man daraus diese Geran 5 gemacht bei den Russen. Das ist jetzt eine Drohne, die etwa 1000 Kilometer fliegen kann, Satellitennavigation. Sie kann Flugabwehrwaffen und auch Bomben tragen. Das unterscheidet sie von den Shahid-Drohnen. Ist eine große Drohne, 6 Meter lang, 6 Meter Spannweite, knapp. Sie kann aber auch als Kamikaze-Drohne verwendet werden. Mhm. Dann belädt man sie einfach mit 100 Kilogramm Sprengstoff und setzt sie ein. Also, das sind Weiterentwicklungen, Drohnenweiterentwicklungen, wie wir es den ganzen Krieg gesehen haben. Interessanterweise bauen die Russen gerade bei Drohnentechnik auf die Iraner und entwickeln das, was sie von dort bekommen haben, auch ständig weiter.
Schauen wir jetzt auf die ukrainischen Luftangriffe auf Ziele in Russland beziehungsweise in den besetzten Gebieten. Bevor Sie genaueres dazu sagen, Herr Bühler, auch hier vielleicht noch eine Drohnenfrage. Die Ukrainer entwickeln ihre ja auch ständig weiter. Zum Beispiel soll die Lajeka 100, das ist wohl eine Aufklärungsdrohne, auch ein besonderes Update erhalten haben. Wissen Sie, worum es da geht und inwieweit das den Ukrainern weiterhilft?
Also diese Leleka ist eine Aufklärungsdrohne, die die Ukrainer schon von Anfang an genutzt haben in diesem Krieg. Viele der Bilder, die im Internet sind, kommt von dieser Drohne. Die ist nicht sehr groß, also nicht so groß wie diese Geran 5, die ich gerade genannt habe. Sie hat auch kein Strahltriebwerk wie die Geran 5. Ist eine vergleichsweise leichte, kleinere Drohne. Sie ist weiterentwickelt worden, was die Stabilität gegen Störmaßnahmen angeht. Die Reichweite ist erhöht worden bis zu 40 Kilometer und auch die Flugstabilität. Sie soll mehr Wind und schlechtes Wetter aushalten. Sie wird genutzt, und zwar intensiv genutzt, für die Aufklärung von Zielen für die Artillerie, und zwar Echtzeitaufklärung, dass man also das Ziel sieht und dann sofort auch die Wirkung der Artillerie im Ziel. Dafür ist diese bisher verwendet worden, und aufgrund der neuen Parameter ist das schon ein Vorteil für die Ukraine.
Dann schauen wir auf Ziele, die die Ukrainer getroffen haben bei diesen Luftangriffen. Welche insbesondere?
Also hier ragen wie bisher heraus der Angriff auf die Ölindustrie. Zum Beispiel die große Raffinerie in Wolgograd hat es getroffen. Dann wiederum Ölplattformen in der Kaspischen See. 3 Stück sind dort angegriffen worden. Und es gibt eine Reihe von Depots, von Öldepots, die in Flammen aufgegangen sind. Ich meine, es sind insgesamt 4 Öldepots gewesen in den letzten Tagen. Es gibt eine Vielzahl von militärischen Zielen in den besetzten Gebieten, vor allen Dingen auch auf der Krim, so der Flugplatz, der militärische Flugplatz Saki beispielsweise, aber auch militärische Ziele im Raum Sevastopol, im Raum Kertsch. Es gibt allerdings auch wieder Angriffe auf die Energieinfrastruktur, auf ein Kraftwerk in Rostov am Don. Es gibt mehrere Angriffe auf Umspannwerke, 3 am vorgestrigen Tag beispielsweise. Also hier würde ich mir wünschen, dass die Ukrainer nicht den Weg einschlagen, den die Russen dort über Jahre hinweg jetzt schon gemacht haben. Also Vergeltung sollte man nicht üben. Man sollte sich auf die militärischen Ziele konzentrieren, die die militärischen Operationen unmittelbar bedrohen und beeinflussen.
Hätte ich jetzt auch nachgefragt, weil denn ich glaube, ein ukrainischer Angriff hat ja wohl in Belgorod auch dafür gesorgt, dass mehrere hunderttausend Menschen, Zivilisten ohne Strom waren.
Ja, das ist richtig. Das ist so ein Beispiel. Das war das Wärmekraftwerk in Belgorod, das schon mehrfach ein Ziel war. Nur gerade bei Belgorod, da bin ich etwas schwankend, weil Belgorod ja eine Aufmarschbasis ist. Das ist auch eine bewohnte Stadt, das stimmt. Aber das ist eine Aufmarschbasis für die Russen, und Strom wird dort in vielfältiger Weise gebraucht von Militär, von der russischen Armee. Also von daher ist es hier ein Dual-Use-Ziel, das also für zivile und auch für militärische Zwecke verwendet wird.
Okay, dann kommen wir jetzt auf den Boden, zu den Kämpfen an der Frontlinie. Konnten die Ukrainer denn beispielsweise die Situation in Kupjansk weiter stabilisieren?
Also die Situation in Kupjansk ist tatsächlich so, dass den Ukrainern Schritt für Schritt gelingt, die Russen aus der Stadt Kupjansk zu vertreiben. Es gibt allerdings immer noch so kleine Widerstandsnester, die komplett nun mittlerweile vom Nachschub abgeschnitten sind. Also es ist zu erwarten, dass sie, wenn es den Russen nicht gelingt, einen Gegenangriff erfolgreich zu führen, dann ist zu erwarten, dass sich die ergeben müssen oder letztlich bekämpft werden von den Ukrainern, so sie denn entdeckt werden. Aber sie haben keinen Gefechtswert mehr. Sie sind noch da. Sie haben vielleicht die eine oder andere Waffe noch, aber die Munition geht zur Neige, und im Grunde genommen müssten sie sich ergeben.
Wie sieht es an den anderen wichtigen Frontabschnitten aus? Beim letzten Mal sagten Sie, dass hier durchweg die Russen die Initiative hätten. Ich nehme an, das ist auch weiterhin so.
Ja, das heißt aber nicht, dass die Russen überall vorankommen. Das ist nur an wenigen Abschnitten der Fall. Also wenn man das von oben nach unten, von Nord nach Süd durchgeht, dann ist das der Bereich Sumy, der uns immer wieder interessiert. Hier gibt es im westlichen Teil des von den Russen besetzten Gebiets einige Fortschritte der Russen zu verzeichnen, aber das sind wenige hundert Meter. Also insgesamt hält die Ukraine dort, die Russen haben keinen durchschlagenden Erfolg. Das trifft auch zu auf die Region Charkiw, also mit der umkämpften Stadt Wovchansk. Wovchansk dürfte zu 90% mittlerweile von den Russen erobert sein. Aber im Südteil von Luhansk wird noch gekämpft. Und den Ukrainern gelingt es auch hier, dass die Russen keinen Durchbruch erzielen und dass sie schneller nach Süden kommen. Also die Verteidigung hält dort. Kupiansk haben wir besprochen. Südlich von Kupiansk gibt es keine Veränderungen. Dort stehen die Russen ja am Oskil-Fluss. Sie haben keine Anstrengungen unternommen, den bisher zu überschreiten. Offensichtlich sind sie mit dieser Linie erstmal zufrieden und konzentrieren sich auf andere Schwerpunkte. Einer dieser Schwerpunkte ist dann der südliche Teil des Festungsgürtels, Konstantinjewka, schwieriges Wort für mich jedenfalls. Die Stadt wird von Osten und auch vom Süden angegriffen. Es wird in den Außenbezirken der Stadt gekämpft. Zusätzlich versuchen die Russen von Norden in Richtung Festungsgürtel anzugreifen. Das ist aber nicht dramatisch bisher. Ich glaube, dass dieser Festungsgürtel noch lange Zeit halten wird. Wenn wir in die Region Progrowsk schauen, mit der benachbarten Stadt Myrnograd, dort ist es so, dass in Myrnograd insgesamt jetzt eine graue Zone ist, in der Russen und auch Ukrainer drin sind, in der sie sich gegenseitig bekämpfen im Orts- und Häuserkampf. In Progrowsk ist es so, dass der Südteil und überwiegende Teil vom Progrowsk in Händen der Russen ist, klar in Händen der Russen. Hier wird im Nordteil gekämpft. Die Russen versuchen aus dem Stadtgebiet Progrowsk Richtung Norden anzugreifen, um den immer noch offenen Abschnitt im Nordwesten von Myrnograd und Progrowsk zu schließen, damit die Teile in Progrowsk und in Myrnograd nicht mehr versorgt werden können. Es zeichnet sich ab, dass die Russen aus diesem Raum die Absicht haben, dann im zweiten Schritt nach Norden anzugreifen, um den Festungsgürtel praktisch an der Westseite entlang einzuschließen oder mindestens zu umfassen erstmal von Süden heraus. Und auf die zweite Zange aus dem Norden heraus wird es dann ankommen, dass es dann zu einem Einschluss käme. Aber das ist noch in weiter Ferne aus meiner Sicht. Vorletzter Punkt ist das Dorf Holiapolle, das wir immer schon mal besprochen haben in der Region Saporischia. Dort finden nach wie vor Kämpfe statt. Die Russen haben die Stadt noch nicht oder das Städtchen Dorf mit 2000 Einwohnern immer noch nicht, oder vormals 2000 Einwohner, immer noch nicht erobern können. Entlang des Dnipro allerdings geht es bei den Russen voran, jedenfalls 2-3 Kilometer nach Norden entlang des Flusses Richtung Saporischia. Die graue Zone, die umkämpfte Zone, die dürfte jetzt an einen Fluss schon heranreichen. Dieser Fluss heißt Kinka, der von Ost nach West in den Dnepro mündet. Er ist ziemlich breit aufgestaut und dürfte schwierig zu überwinden sein. Muss man sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Im Bereich Cherson, also dem Dnipro Richtung Mündung folgend, gibt es zwar immer wieder und tagtäglich eigentlich Beschuss durch Artillerie oder Einsatz von Drohnen in der Stadt Cherson. Aber es gibt keine militärischen Aktivitäten, die darauf hindeuten, dass die Russen dort den Fluss überwinden würden oder überwinden wollen, um dann Truppe nachzuziehen und auf der Westseite des Dnipro sich festzusetzen.
Dann haben wir noch die, in Anführungszeichen, Verhandlungsfront. Sehen Sie da zumindest geringe Fortschritte? Also ich kann es keine erkennen, weil ja Putin nach wie vor nicht bereit ist, wirklich zu verhandeln.
Also der Friedensplan, den die Amerikaner entwickelt haben, zusammen mit den Europäern und mit den Ukrainern auf Grundlage dieses 28 Fünf-Punkte-Plans, der unter russischer Mithilfe gemacht worden ist, der ist jetzt übermittelt worden an die Russen. Und zwar soll das stattgefunden haben in der Botschaft in Paris vor einigen Tagen. Und seither warten wir auf eine offizielle Stellungnahme. Allerdings hat der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York gerade am gestrigen Tag, meine ich, gesagt, die Ukrainer müssen die Realitäten anerkennen am Boden, dann werden die Waffen schweigen. Und solange sie das nicht tun, geht der Krieg mit militärischer Gewalt weiter. Das ist jetzt die zweite offizielle Bestätigung. Putin sagte das ja auch so um Weihnachten herum, ist die zweite offizielle Bestätigung dieser zweigleisigen Kriegführung der Russen. Die Kriegsziele müssen erreicht werden, entweder durch Verhandlungen beziehungsweise durch eine Kapitulation der Ukraine oder durch eine Fortsetzung der militärischen Operationen. Also man darf gespannt sein, was den Russen einfällt zu diesem Friedensplan. Allerdings solche Äußerungen des UNO-Botschafters und auch andere Äußerungen aus Moskau direkt im Umfeld von Putin deuten darauf hin, dass sie in vielerlei Hinsicht nicht einverstanden sein werden. Das trifft in erster Linie zu, dass die Übergabe von Territorien nicht stattfindet nach dem Friedensplan, den es jetzt gibt. Und womit sie auch nicht einverstanden sind, sind die Sicherheitsgarantien, die gegeben werden sollen, sowohl zur Absicherung eines Waffenstillstands und dann auch Artikel 5 des NATO-Vertrags, ähnliche Sicherheitsgarantien für längere Zeit durch die Amerikaner und die Europäer. Also man darf gespannt sein, was ihnen jetzt zu diesem 20-Punkte-Plan der Amerikaner, Europäer und der Ukraine einfällt.
Okay, dann habe ich noch einen letzten Punkt für diese Folge. Das Geschäft mit dem Krieg, Herr Bühler, das scheint ja auch zu florieren. Und es scheint sich für die Amerikaner auch zu lohnen. Mutmaßlich als Teil eines größeren Deals haben sich offenbar Bekannte von Donald Trump den Zugriff auf das größte Lithiumvorkommen in der Ukraine gesichert. Das wirft natürlich auch Fragen auf. Zwar kann man ja irgendwie nachvollziehen, dass die Amerikaner sagen, okay, wir helfen euch, aber im Gegenzug bezahlt ihr uns, wann auch immer. Nun ist es aber so, dass nicht der US-amerikanische Staat dieses Lithiumvorkommen erschließen will, sondern Privatunternehmen. Ich glaube nicht, dass die viel Geld für die Verteidigung der Ukraine aufgewendet haben, aber die werden die Gewinne des Lithiumabbaus dann einsacken und Trump wird sicher auch nicht leer ausgehen. Das stimmt doch irgendwas nicht, Herr Bühler. Meinen Sie nicht?
Naja, das würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Ich denke, dass das, was Sie mir da gerade sagen, dass das in dem Abkommen enthalten ist, dass die Ukrainer mit den Vereinigten Staaten schon vor einiger Zeit geschlossen haben. Ich glaube zweitens, dass der amerikanische Staat nie vorhatte und vorhat, die Lithiumabkommen selbst zu erschließen, sondern das funktioniert immer über private Firmen. Und Geld verdienen, ich glaube, dass das noch lange dauert, bis man da Geld verdienen kann. Erstmal muss man ja große Summen im Milliardenbereich aufwenden, um überhaupt die Vorkommen erschließen zu können.
Aber das macht es ja nicht besser. Das ist ja gang und gäbe in der Wirtschaft, dass man erstmal viel Geld aufwenden muss, bevor man dann Jahre später möglicherweise Gewinne erwirtschaften kann. Ich frage mich ja ganz generell, also wie soll ich denn als Amerikaner, als Trump ein Interesse entwickeln, den Krieg wirklich zu beenden, wenn sich am Ende durch den Krieg solche Geschäftsmöglichkeiten ergeben?
Naja, der Abbau der Lithiumvorräte, der kann ja erst dann stattfinden, wenn tatsächlich der Krieg zu Ende ist und oder mindestens ein Waffenstillstand da ist. Denn die meisten Lithiumvorkommen liegen ja im Bereich Donetsk und jedenfalls ist das mein Kenntnisstand. Und da können sie heute noch nicht ungefährdet Lithium abbauen.
Okay, damit sind wir durch für diese Folge. Noch nicht für diese Woche, aber für diese Folge. Vielen Dank fürs Interesse, für Fragen und Anmerkungen. Nutzen Sie bitte unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Die nächste Folge dann schon morgen. Schwerpunkt wird dann Venezuela sein. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für den Moment.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.